Ich, wichtig in dem ganzen Komplex ist, es gibt ein totales Laborieren der Schulwelt, der Schüler, der Lehrer, der Eltern an den Wirkungen der Notengebung, des Lernens für Noten. Alle leiden drunter. Deswegen gibt es eine Suche nach Alternativen.
Die
sehr richtig, da komme ich jetzt genau hin. Deswegen gibt es eine Suche nach alternativen Weisen, damit zu leben, alternativen Weisen, damit umzugehen. Eine Suche, die inzwischen weit in die offizielle Bildungspolitik eingewandert ist. Es war vorhin schon mal die Rede davon, in den ersten Klassen der Volksschule, der Elementarschule, werden jetzt keine Ziffernoten mehr gegeben. Jetzt gibt es die Reform in der Republik, sollte man nicht das Sitzenbleiben überhaupt abschaffen. Da wird das Sitzenbleiben als Demütigung und als Demotivierung der Schüler aufverstanden. Die Wirkung hat sie auch wirklich. Und weil die demotivierende Wirkung nicht gewünscht ist, empfiehlt man, könnte man das nicht weglassen. Dann gibt es die andere Modernisierung, die drauf geht, okay, es fallen Schüler raus. Es schaffen Schüler irgendwelche Klassenziele nicht. Oder es schaffen Schüler irgendwelche Schulabschlüsse nicht. Damit soll aber noch nicht das letzte Wort gesprochen sein. Wenn man vom Gymnasium wieder runter muss, dann soll es die Gelegenheit zur Fachoberschule und zur Mittelschule und wenn man die Mittelschule geschafft hat, dann soll es wieder die Gelegenheit doch einen Übergang zum Gymnasium, zur Berufsgymnasium, zum Fachgymnasium und so weiter geben. Und wenn das nicht klappt, dann kann man eine Lehre machen und wenn man eine Lehre erfolgreich hat, kann man wieder in eine Fachschule gehen und wenn man ein Meister geworden ist, kann man an die Uni gehen und so weiter. Eine interessante Korrektur, die sagt, die negative Wirkung, nämlich dass sau viele Leute entmutigt werden durch das Schulsystem, dass das Schulsystem ihnen beibringt, wie dumm sie sind und sie dann zugeben, dass das Denken nichts für sie ist. Dass man mit dieser Wirkung umgehen will, das Zerstörerische auf dem Bildungswillen abfangen will, aber natürlich nicht aufgeben will, hinterher eine Selektion durchzuführen. Und da muss man sagen, dann wäre die Schule für diese Gesellschaft ja auch ganz nutzlos, wenn sie die Selektion nicht leisten würde. Das ist ja überhaupt die große Aufgabe, die große andere Aufgabe der Schule. Erstens, ein Volk nützlich machen. Und zweitens, ein Volk auf die Hierarchie verteilen, die es nun mal gibt in dieser Welt. So, jetzt bin ich auch ziemlich in meinem Ding drin. Ja. Macht auch nichts. Der zweite Teil sollte die Überschrift haben, Schule und Berufswelt. Der erste Teil hatte ja eigentlich bloß das enge Thema Schule und Noten. Und was ist die Lüge an den Noten? Die Behauptung, sie ermittle die Unterschiede der Kinder, tatsächlich stellen sie her. Das war der erste Teil. Der zweite jetzt Schule und Berufswelt. Wahrheit und Lüge, dass alles an der eigenen Leistung hängt. Wahrheit, es hat eine Wahrheit, aber es hat auch eine Lüge, dass alles an der eigenen Leistung hängt. So, und dazu war jetzt ja schon die Rede, auf die Selektion, auf die Auslese kann diese Gesellschaft überhaupt nicht verzichten. Auslese ist was Eigentümliches, ist erstmal ein sehr demokratisches Element. Denn vor der demokratischen Auslese hat es die Ständegesellschaft mit den ständischen Schulen gegeben. Da sind die Kinder der Schuster wieder Schuster geworden und die Kinder der Ärzte wieder Ärzte. Da war das klar. Der demokratische Staat mit seiner allgemeinen Mobilisation des Volkes, er macht das ganze Volk nützlich. Nützt ja nichts, ich muss es immer herziehen.
Ist zu laut so?
Der demokratische Staat macht das ganze Volk nützlich. Er schafft sich ein Volk, das für die moderne Industriegesellschaft taugt. Und dazu bietet er jedem an, sich Bildung zu erwerben. Und nicht bloß ein Angebot, es gibt nicht nur ein Recht auf Bildung, es gibt eine Schulpflicht. Es gibt eine Pflicht, sich dem Schulwesen zu unterziehen. Jeder darf, aber auch jeder muss sich diesem Wettbewerb stellen. Die moderne Gesellschaft braucht ausgebildete Leute. Aber sie braucht offenbar nicht nur ausgebildete Leute. Sie braucht ausgebildete Leute auf sau verschiedenen Niveaus. Manche müssen sehr viel gelernt haben. Und manche sind offenbar für diese Gesellschaft sehr nützlich, wenn sie gar nichts gelernt haben. Diese Gesellschaft kann viel dumme Leute brauchen. Ja, halt als dienstbare Geister für die niederen Tätigkeiten.
Das ist ein Kostenfaktor.
Ja, und auch die Bildung ist dann ein Kostenfaktor, indem die Frage, für wie viele Leute lohnt sich wie viel Bildungsaufwand, gestellt und beantwortet wird durch die Hierarchisierung des Schulsystems. Jetzt wird es jedem zur eigenen Aufgabe gemacht, zu entscheiden, wo in der Hierarchie der Bildungsabschlüsse er landet. Nach der Seite muss man erstmal die Wahrheit gelten lassen. Es hängt in der demokratischen Schule nur am Individuum. Nicht mehr daran, ob die Eltern selber was geworden sind oder gewesen sind. Man merkt es dann hängt es doch wieder ein bisschen dran, deswegen, weil sie mit ihren jeweiligen familiären Bildungsvoraussetzungen in die Klasse reingehen und dann vor dieselben Anforderungen gestellt werden. Und deswegen vererben sich dann die sogenannten bildungsfernen Schichten und die Bildungsschichten so zuverlässig. Aber das Schulsystem selber ist erstmal offen dagegen. Das Schulsystem sagt nicht, das Kind ist Schuster, das muss Schuster werden. Das Schulsystem sagt, jeder soll mit seiner Leistung schauen, wie weit er kommt. Und jeder soll sich anstrengen. Jeder darf den sozialen Aufstieg suchen. Bloß eins ist schon sichergestellt. Die besseren Positionen, die schönen Ziele erreichen können sie nicht alle. Das leistet schon die Note. Die Note, das leistet die Note erstens dadurch, dass die Note halt ein Vergleich unter den Schülern ist. Davon war vorhin die Rede. Wenn alle Schüler sich wundern, wie anstrengen und immer besser Englisch können, können sie unmöglich alle immer gute Noten kriegen. Das Notensystem selber schließt aus, dass alle gut abschneiden. Und angenommen, die Lehrer wären so freundlich und täten sagen, ja, jetzt wenn ihr alle gut Englisch könnt, kriegt ihr alle die 2. Dann würden die Noten den Kindern nichts mehr nützen. Sie würden die nötige Unterscheidung ja nicht leisten, auf die alle es abgesehen haben. Also die erst einmal die Entscheidung braucht, soll er aufs Gymnasium, soll er nicht aufs Gymnasium. Die aber dann auch jeder mit in seinem Abschlusszeugnis mit nach Hause tragen will, die Unterscheidung. Er hat sich geschlagen, er kann was vorweisen. Ja, die FAZ ist da immer gut drin zu sagen, allzu gute Noten betrügen doch den guten Schüler. Ja, wenn die Lehrer in allgemein zu gute Noten geben, ist es eine Benachteiligung der Guten. Weil die Guten zeichnen sich dann nicht mehr richtig aus und können dem Arbeitgeber oder der Universität, wo sie sich anmelden oder sonst wo, nicht vorweisen, wie viel besser als andere sie sind. Also alle sollen sich anstrengen, aber alle können das Ziel unmöglich erreichen. Und wenn die Noten besser wären, allgemein bessere Noten vergeben würden, weil alle sich anstrengen und viel lernen, dann wären die guten Noten nichts mehr wert. Das wirft jetzt die nächste Frage auf, was sind sie denn überhaupt wert, die Noten? Naja, nichts ist vielleicht zu viel gesagt. Erstmal sind die Noten und die Schulabschlüsse richtige Rechtstitel. Aber nur innerhalb des Schulsystems, innerhalb des Ausbildungssystems. Man erwirbt mit dem Abitur die Studierfähigkeit. Man erwirbt mit dem Abschlusszeugnis das Recht auf den Übergang in die Berufsschule. Da gelten die Noten unbedingt. Die Zugangsberechtigung wird erteilt oder verweigert. Und darin steckt der Beschluss, du gehörst zu denen, für die lohnt sich mehr Bildung. Also du darfst weiter lernen, du darfst dich weiter bemühen um den sozialen Aufstieg und die Abschlüsse nicht erreichen, kriegen mitgeteilt, du bist nicht geeignet, auf dich ist weitere Bildungsbemühung verschwendet.
Das spart sich das Gemeinwesen.
Im Aufbau des hierarchischen Schulsystems, also in den Größenverhältnissen von Volksschule, Sekundarstufe, Mittelschule, Gymnasium, dann später in der Größenordnung der Universitäten und der Anzahl der Studierplätze, in all dem bildet das Schulsystem ganz grob die Hierarchie der kapitalistischen Berufswelt nach.
Ja, mit der Frage, was soll sagen, dass stundenlang der Kapitalismus existiert?
Nochmal? Ich hab's nicht gehört.
Was soll es auch tun, solange der Kapitalismus
existiert? Nix, das soll nichts anders tun, solange der Kapitalismus existiert. Wir sehen die Scheiße, die wir aber vor uns haben.
Organisieren, das muss geschehen.
Die Scheiße, die wir vor uns haben, hat ihren Grund. Und da weiß man dann doch, ja eben, da muss man sich, da ist mehr fällig als Schulreform. Ja, das ist das, die Lektion, die man daraus zieht.
Bei der Note ist nichts anders als wie mit der Bezahlung.
Ah ja, wenn man abstrakt genug ist, dann ist nichts anders. Zunächst mal ist die Note, ich spreche noch ein wenig länger drüber und dann merkt man, da gibt es schon auch noch Unterschiede zwischen Noten und Bezahlung.
Stimmt,
weil
das ist
kein
Geld.
Genau.
Genau. Da kann man sich nichts kaufen.
Und durch die Zugangsberechtigung in die Schulen verteilen und die Erlaubnisse in die nächst höhere Schulstufe aufzusteigen und dort den Versuch zu machen, sich zu bewähren und einen Abschluss zu erwerben, durch dieses System verteilt die Schule die Menschen, die jungen Menschen, auf die Hierarchie der kapitalistischen Berufswelt. Dabei noch ein Punkt, der wichtig ist an der Stelle. Es ist schon irgendwie klar, dass wenn Leute als Erwachsene Berufe ausüben, dann ist es wichtig, dass die das können, was sie da machen. Also nicht bloß der Kapitalismus wird beim Ausbilden auch Wert drauf legen, ob das verstanden und beherrscht worden ist, was man da zu lernen hat. Aber interessant ist, in dieser Gesellschaft ist die Auslese gar keine positive. So nach dem Muster, man schaut, wie geeignet einer für eine Aufgabe ist, mit dem, was er sich erworben hat, aber auch mit dem, wie er physisch beieinander ist oder was auch immer. Man schaut gar nicht positiv drauf, was kann so einer, sondern die Auslese im Kapitalismus ist eine negative. Alle sollen sich an den Anforderungen der Schulen bewähren. Und die, die es schaffen, kriegen gesagt, du bist intelligent. Und die, die es nicht schaffen, kriegen gesagt, der ist mehr handwerklich begabt. Kein Schwein hat geprüft, ob der handwerklich begabt ist. Das ist eine rein negative Charakterisierung. Handwerklich begabt heißt bloß nicht geeignet für weitere Schulbildung. Auch umgekehrt gilt der Witz. Denkt mal, lange Zeit, ich weiß gar nicht, ob es heute noch so ist, war der Medizinerberuf mit der attraktivste unter allen Berufen. Und um an der Uni einen Ausbildungs- und Studienplatz Medizin zu kriegen, musste man allerbeste Noten haben. Dann war, wenn es der ein Einser in Deutsch, Mathe, Fremdsprachen und sonst noch ein paar Einser hast, warst der geborene Mediziner. Was hat denn das eigentlich mit Medizin zu tun? Genauso wie das andere mit handwerklich begabt nichts mit handwerklich zu tun hat, hat die Qualifikation zum Medizinstudium nichts mit Medizin zu tun. Die Auslese ist gar keine, die sich an den Fähigkeiten und erworbenen Leistungen positiv orientiert, sondern es ist eine negative Auslese. Und die obersten Etagen des Berufssystems brauchen die Leute mit den besten Noten. Warum? Noch nicht mal, weil sie die dazu brauchen, sondern weil man anders nicht hinkommt. Nicht, weil die guten Noten nötig sind, damit man Arzt ist, sondern weil man ans Medizinstudium nicht rangelassen wird, wenn man nicht die guten Noten hat, weil so viele rein wollen. Die Auslese ist überhaupt keine, die sich an Fähigkeiten orientiert. Es ist gar nicht die Sortierung der Jugend nach ihrer Leistungsfähigkeit für gewisse Aufgaben, sondern es ist eine negative Auslese. Weil ihr nicht geeignet seid oder weil man euch wegen Misserfolgen beim Lernen die Fähigkeit und den Wert, dass man auf euch weitere Bildungsbemühungen verschwendet, abspricht. Deswegen seid ihr handwerklich begabt, nämlich zur Hand, zur Handarbeit verdammt. Jedem Schüler ist wichtig, dass man sich das einen Augenblick noch vor Augen stellt. Jedem Schüler, der sich anstrengt und bemüht, durch die Schulen zu kommen, ist völlig klar, dass die Welt, auf die er sich vorbereitet, nicht nur eine Welt ist, in der es eine Vielfalt von Tätigkeiten und Aufgaben gibt, eine elaborierte Arbeitsteilung, sondern dass es hier eine Hierarchie von Positionen gibt. Jeder weiß, dass er sich, wenn er nach oben strebt im Bildungssystem, dass er dann gesellschaftlich nach oben strebt. Nicht, weil er so ein Intellektueller ist, sondern weil man da die guten Posten kriegt oben. Dass die Vielfalt der Berufe eine Hierarchie des Verdiensts, ein Verhältnis von Vorgesetzten und Untergeordneten, ein Verhältnis von Kommando und Gehorsam ist. Das alles ist allen klar, wenn sie sich anstrengen. Und wenn jeder Oberschüler, jeder, der es ins Gymnasium schafft, weiß doch, dass nichts im Leben wichtiger ist, als dass die Fabrikarbeit vermieden wird. Dass man der aus dem Weg geht. Insofern liegt da schon ein ganz realistischer Blick auf die Welt vor. Auf die Welt, in der es eine Hierarchie von Positionen gibt, die eigentümlicherweise so verteilt ist, dass die härtesten, einseitigsten, belastendsten Arbeiten immer zugleich die am schlechtesten bezahlten sind. Und umgekehrt, die Arbeiten, die Positionen, die Tätigkeiten, die den Menschen nicht so ganz auffressen, die ihm noch ein bisschen Luft lassen, die ihm auch nach der Arbeit noch ein bisschen Lebenskraft übrig lassen. Das sind die, die auch noch gut bezahlt sind. Ja, da drückt sich halt was aus. Da drückt sich, und das weiß eigentlich jeder, der nach höheren Posten strebt, da drückt sich aus, dass es nicht bloß eine Vielfalt von Tätigkeiten ist, sondern dass es in der Gesellschaft ein totales Oben und Unten gibt. Und dass diejenigen, und dass die einen halt für die anderen die Drecksarbeit machen und nichts davon haben, und die anderen, wie man so schön sagt, in der einen oder anderen Form, die Verantwortung tragen und sich ganz gut dabei stellen. Dass die Jugend es weiß, auf was für Gesellschaft sie sich da vorbereitet. Davon zeugt der ganze Lernwille, wo er vorhanden ist. Dass die Leute solche Verhältnisse für selbstverständlich und normal halten, indem die einen die Diener der anderen sind, das müsste ja nicht unbedingt sein. Schon am Schulwesen könnte man merken, auf was für eine Gesellschaft man sich da vorbereitet.
Das finde ich alles schon irgendwo richtig, aber auch ist ein bisschen pauschal überdrehen. Es gibt zum Beispiel durch die Differenzierung von Fächern die Möglichkeit für den Schüler oder für den Studenten, sich dann zu entscheiden, wo gehe ich weiter, sind meine Noten noch ausreichend oder sind sie noch gut, um weiterzukommen, und wo kann ich sagen, da habe ich wirklich keine Chance, das lasse ich mal lieber sein. Ne? Also das quasi eine Orientierungshilfe sein könnte, unter anderem.
Schau mal, es ist halt so. Ja, als Orientierungshilfe nimmt's der Schüler in der Schule. Er kriegt schlechte Noten in Mathe und kommt halbwegs zurecht in Fremdsprachen. Dann schließen die Leute, muss man wirklich sagen, sie schließen von den Noten auf ihre Begabung.
Also wenn man schlau ist, macht man das nicht.
Ja, wenn man schlau ist, macht man das nicht. Aber im Großen und Ganzen findet das statt. Eben in dem Sinn, wie du sagst, na, in Mathe, das sehe ich nie Land, das wähle ich lieber möglichst früh ab und suche mir einen Bildungsweg, wo man wenig Mathe braucht, und einen Beruf, wo man auch keine Mathe braucht. So schließen die Leute ab. Aber das muss doch nicht sein. Das muss sein, weil die Gesellschaft halt oben und unten organisiert. Und denk mal andersrum, dort, wo die Gesellschaft Wert drauf legt, dass alle es können. Ja, ich mache immer das blöde Beispiel mit der Fahrschule, beim Autofahren. Da schaffen sie es irgendwie, dass jeder es hinkriegt. Ne? Ja, wenn es halt wichtig ist, dass jeder es können soll, dann schafft man es auch. Wenn es natürlich nicht drauf ankommt, dann schafft man es auch nicht.
Wenn der Führerschein 5.000 Euro kostet, der Irgendwann muss dann schon fliegen. Das ist ein anderes System.
Der war früher auch teurer als jetzt im Relativ. Also kann man aber eine Veränderung erleben. Jetzt können Eltern ein paar Schüler machen, das selbst Rentner sich vor 30 Jahren nicht vorstellen können. Fahrlehrer machen.
Ja, ich. Klar, ich wähle mir die Freiheit, neue Beispiele herbeizuziehen. Das ist klar, das ist mein Privileg und ihr hängt euch an die Beispiele. Anstatt an das, wofür sie stehen sollen.
Ja, weil das, was Sie sagen, das stimmt schon grosso modo. Es gibt schon Unterschiede auch. Also wenn Sie sagen, das muss Fabrikarbeit vermeiden, also wir sind in die Ferien in die Fabriken gegangen, damit wir Geld gehabt haben.
Aber das Jahr über haben wir was anderes gemacht, ne? Also, ich mache mal in den Überlegungen noch einen Schritt weiter. Es war der von der Rede. In dieser Gesellschaft existiert eine Hierarchie, von oben und unten. Unten die Drecksarbeit, die schlecht bezahlt wird. Je weiter rauf, desto freier das Arbeiten, desto intellektueller das Arbeiten, desto mehr der Überblick und desto besser bezahlt. Das ist ein Zeichen für eine Ausbeutungsgesellschaft. Aber lustigerweise, durch das Bildungswesen kriegt jetzt diese Hierarchie von kapitalistischen Positionen quasi den Heiligenschein, dass es eine Hierarchie des Wissens und der Bildung wäre.
Lass offen, bitte.
Ja, da schreie ich lieber ein bisschen mehr. Die Luft ist doch nicht auszuhalten. In unserer Gesellschaft ist die höhere Position, die doch gar kein Produkt der Bildung ist, denkt man mal überhaupt an die Macht des Eigentums. Die Macht des Eigentums ist doch keine, also die Fähigkeit der Arbeitgeber, Arbeit zu geben oder zu verweigern. Das ist doch kein Produkt von Wissen oder Bildung. Das ist doch, wem es gehört, das Ding, der entscheidet, was da.
Stimmt schon, aber das sind alles Angestellte, die das entscheiden. Das alles
richtig. Und die Macht dieser Angestellten, das zu entscheiden, die kommt nicht von ihrem Wissen, sondern die Macht, das zu entscheiden, kommt davon, dass sie die Funktionsträger der Eigentümer sind. Aber weil der Erwerb der Positionen durch eine Konkurrenz des Wissens passiert, durch eine Konkurrenz der Bildung, kriegt alles den heiligen Schein, weil er der Chef ist, ist er auch gescheiter. Es stimmt doch gar nicht, dass der Chef mit seinem Verstand so überzeugend ist, dass er ohne seine Macht zu entlassen und zu befehlen, seine Mitarbeiter zu einer vernünftigen Zusammenarbeit anhält. So überzeugend ist er doch gar nicht. Ohne die Macht, dass er sie entlassen kann, denn die ihm doch nie folgen. Aber der Eindruck, das Ganze wäre eine Hierarchie, die ganze Hierarchie der kapitalistischen Gesellschaft wäre eine Hierarchie des von dumm zu gescheit, von ungebildet zu sehr gebildet. Das wirft über diese Klassenscheidung ein ganz anderes Bild drüber. Bis dahin, dass in der Gesellschaft es sich dann total umdreht und einer, weil er höher steht, auch mehr wissen muss. Ja, jetzt dreht sich's ganz um. Der bräuchte dass zum Beispiel Offiziere bei uns studiert haben müssen. Ja, das kommt doch nicht davon, dass man quasi nicht Krieg führen kann, ohne dass man viel Bücher gelesen hat. Ach was? Ja, aber weil sich's umdreht.
Kein Computersystem mehr und so weiter, wenn Sie das nicht wissen. Aber alle diese taktischen, bei der NATO und so weiter, das ist nicht wissen.
Bleiben wir doch bei dem Argument grosso modo. Ist es doch richtig, oder?
Ja, sag ich ja.
Naja, also.
Es gibt halt nur Aspekte, die es auch noch gibt.
Gut. Das sind Modifikationen, das sind Unterpunkte.
Ja, natürlich.
Halten wir doch mal die Hauptpunkte fest.
Er verändert sich bloß immer in Stufen.